Die Gamefabrik.
Auf M94.5.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wunderbaren M495 Gamefabrik Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, Tschüss. Dass wir mal wieder hier sind. Schön, dass wir uns in diesem Studio zusammengefunden haben und jetzt über die spaßigsten Dinge der letzten 12 Jahre reden können.
Ich sage die Erfindung von Marvel Snap, weil das spiele ich jetzt gerade noch. Ich habe noch einen Zug hier, der ist in 20 Sekunden vorbei. Ihr könnt jetzt hier live. Nicht live, aber dabei sein, ob ich gewinne oder verliere.
Okay, Florian, magst du kurz dein Handy sogar, wobei, wenn du das jetzt in die Kamera hältst, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Magst du beschreiben, was gerade passiert bei dir?
Ich habe jetzt meine letzten 2 Karten gespielt.
Okay, ja.
Habe jetzt aber leider nicht meine Trumpfkarte gezogen,
verdammt.
Auf die mein Deck basiert.
Das ist ungünstig.
Das ist sehr ungünstig und ich glaube, dass mich das jetzt auch den Sieg kostet, wenn er nicht komplett daneben liegt. Oh mein Gott, seine letzte Karte ist der Leader und er spielt ihn und ich ziehe jetzt meine Karte rüber. Der kopiert nämlich die von mir höchst gespielte Karte, diesen Zug auf seine Seite.
Ja.
Und ich habe gewonnen.
Ah, damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich. Glückwunsch. Danke, das freut mich. Übrigens ist damit die Frage, was du in den letzten Wochen so gespielt hast.
Es ist wirklich schlimm. Ich habe eine Marvel-Snap-Addiction, die sich seit Jahren heranzieht. Ich habe, glaube ich, fast 300 Spielstunden.
Das ist viel.
Ja, aber es ist auch ein tolles Spiel.
Ach, schön.
Ja. Was hast du denn so? Ich habe noch was anderes, aber jetzt will ich erstmal dich reden lassen, weil ich glaube, was ich zuletzt gespielt habe, wird ein bisschen länger.
Das stimmt. Meins geht halbwegs. Ich bin, habe mich verschluckt.
Tot.
Punkt 1, ich bin gestorben. Punkt 2, ich habe doch mal wieder ein bisschen an Assassin's Creed Black Flag Resync weitergebastelt. Das war tatsächlich sehr schön. Und was ich jetzt tatsächlich angefangen habe, weil es ein Update gab von, also ein kleineres Gameplay-Update bei Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced. Und ich einfach nur zu faul war zu warten. Und deswegen habe ich mal, weil ich das schon runtergeladen hatte, mal angefangen mit dem Halo 1 Remaster.
Oh, stimmt. Du hast hier im Podcast gesagt, dass du Halo nie ganz durchgespielt hast, Halo 1.
Nee, Halo 1 habe ich noch gar nicht gespielt.
Das ist
das allererste. Ich wollte es mal spielen. Ich habe die anderen Halo-Teile, vor allem so, als die Master Chief Collection rauskam, habe ich mich an die anderen Halo-Teile mal ein bisschen rangetastet, weil ich da mal reinkommen wollte und ich es irgendwie nie so ganz geschafft habe. Und deswegen habe ich, glaube ich, so die ersten 2 Missionen, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil das ist da irgendwie, also, das ist noch so ein altes Missionslayout von wegen, du kannst tatsächlich im Hauptmenü einzelne Missionen auswählen, es ist nicht Open World, haha, hier passiert was. Aber gleichzeitig ist es trotzdem so offen und zusammenhängend, dass ich jetzt nicht genau weiß, bei welcher Mission ich gerade bin. Ja. Aber ich habe mal so eine Stunde, würde ich jetzt mal sagen, Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, cool. Jetzt mal das Halo Combat Evolved? Moment, da muss ich jetzt kurz... Campaign Evolved heißt das. Also, das ist jetzt Halo Campaign Evolved. Und das ist quasi ein Remaster, komplett neues, nee, nicht Remaster, Remake, so. Mhm. Also, es ist ein neu gemachtes Spiel von Halo Combat Evolveds Kampagne. Mhm. Also, quasi einfach ein neues Halo-Spiel vom ersten Halo-Spiel. So. Und ich muss sagen, es macht Spaß.
Ja?
Auch weil, weiß nicht, dadurch, dass es ja schon auch so ein bisschen auf die Nostalgie spielt, aber ich diese Nostalgie nie so ganz hatte, weil ich es ja damals nicht gespielt habe, komme ich da jetzt gerade so frisch rein und checke, glaube ich, jetzt auch, warum Leute, die damals dieses Spiel gespielt haben, als es neu war, das Spiel cool fanden.
Ja.
Ich weiß nicht, schon auch irgendwie so diese Intro-Sequenz, wo erstmal ganz lange hier und oh nein und wir verlieren und da Gegner und bla und alles geht schief und dann heißt es so, ja, jetzt wecken wir den Master Chief auf und dann spielst du den Master Chief und das ist halt so ein cooler Typ. Hat schon was. Und das ist tatsächlich einfach ein sehr schönes Spiel. Also sie haben es geschafft, die Optik einfach sehr schön ins Moderne rüberzubringen. Und das finde ich sehr spaßig. Gameplay auch immer noch sehr spaßig. Ich kann es natürlich leider nicht vergleichen, aber es fühlt sich an wie ein modernes Spiel mit dem Wissen, dass es ein älteres Spiel ist. Also es gibt ja ganz oft, also sie haben jetzt nicht das komplette Gameplay-System auf irgendwie moderne Standards gehoben oder sowas, sondern man merkt schon, es ist ein klassisches Spiel aus 2000, frag mich nicht, schon älter. Aber es gibt gleichzeitig auch nicht so einen Moment, wo man sich denkt, oh Gott, das ist ja ein altes Spiel, da muss man ja noch mit, weiß nicht, indem man den rechten Trigger reindrückt, springen oder sowas, weil das halt irgendwie so noch alte Steuersysteme oder sowas waren. Sondern das ist wirklich einfach ein cooles, neues Spiel, was, glaube ich, auch für Leute, die früher Halo gespielt haben, sehr schön ist.
Cool.
Fazit dazu.
Ich habe einiges gespielt. Zum einen auch ein Remake, Remaster eher, das jetzt für die Switch 2 rausgekommen ist, nämlich Final Fantasy X, X-2. Das hat schon sehr lange ein Remaster, weil es ein sehr altes Spiel ist. Und jetzt auch eine extra Switch 2 Version bekommen, was Besonderes ist, denn bisher, also die, ich muss kurz ausholen. Die
Ganz kurz reinhaken. Du hast gesagt, ja. Final Fantasy X-2.
Ja.
Also es ist quasi einfach nur ein Remake von Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 oder heißt das Spiel Final Fantasy X-2?
Beides.
Das erklärt gar nichts. Cool.
Nein, also Final Fantasy X ist erstmal ein eigenständiges Spiel und irgendwann kam dann ein zweiter Teil, nämlich X-2 und die kriegst du eigentlich halt nur noch als Collection. Das ist dann halt, du kaufst ja nicht Final Fantasy X oder X-2, sondern du kaufst ja Final Fantasy X-2.
Okay.
Also weil das halt beide Spiele sind.
Ja, yeah. Und jetzt so. Wurden halt diese beiden Spiele in einem geremastert.
So halb. Also das Remaster gibt's schon, das ist ein Port auf die Switch 2 Version. Und das Besondere ist aber, dass normalerweise die Final Fantasy Remastered Versionen, also das war jetzt bei 8, 9, bei 7 auch, die ganzen Ports, die man so spielen kann, mit Quality of Life in Anführungsstrichen Cheats kommen. Ja. Das heißt, du kannst die Spielgeschwindigkeit erhöhen, weil die teilweise doch echt langsam sind und kannst den Random Encounter kannst du ausmachen oder besonders aggressiv einstellen, dass du halt schneller grinden kannst.
Ja.
Für Leute, die tatsächlich einfach Story genießen wollen und jetzt keinen Bock haben auf das Kampfsystem, kannst du auch einen unendlich Leben und unendlich Schaden-Cheat anmachen. Und das ist eigentlich so ein Standardding von den Remastered Final Fantasy Editionen, die bei Final Fantasy X-2 aus irgendeinem Grund nur auf der Steam Remaster Version sind.
Spannend.
Also das Remaster kam auch für die Switch, kam auch für die PlayStation. Die haben alle diese Quality of Life Updates nicht.
Aber der Rest ist gleich.
Es ist das gleiche Spiel.
Also sie nur haben quasi diese Updates das Spiel fehlen. Genommen und gesagt, ah Moment, bevor wir das raushauen,
ja.
Das nehmen wir euch weg. Wild. Ist es jetzt dann aber in der Switch?
Genau, okay. Und bei der Switch 2 Version, da sind sie jetzt mit dabei. Deswegen haben sie mir jetzt dafür nochmal geholt. Und es ist schon cool. Also es macht schon Spaß. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt.
Ja.
Muss aber sagen, dass ich grundsätzlich sehr viel Interesse an Final Fantasy X habe. Es soll eine sehr schöne Geschichte haben. Einziger Nachteil, kann man gerne mal googeln. Wenn wir dran denken, können wir es auch hier mal einblenden.
Mhm. Wir werden nicht dran denken. Aber wenn wir dran denken, werden wir hier was einblenden.
Guckt euch mal den Vergleich an von den wie die Charaktere aussehen in der im Original PS2-Spiel und in der Remaster-Version. Die sehen leider sehr viel beschissener aus. Es ist alles viel abgerundeter und irgendwie ist das Licht weird gemacht. Also sie sehen sehr viel charmanter aus in der PS2-Version.
Schade.
Und leider keine Möglichkeit, da so zu spielen. Es gibt eine ganz coole japanische Version.
Ja.
Die haben nämlich einfach die Quality of Life Sachen und Story-Erweiterungen des Remasters in die PS2-Version gesteckt und das dann so als Ding rausgehauen. Gibt's bei uns leider nicht. Naja.
Schade.
Ansonsten, aber, was ich gespielt
habe. Ja? Oh ja, ich will nur ganz, ich finde das Konzept auch sehr lustig zu sagen, so hey, wir wissen, dieses Spiel von damals ist ein Spiel von damals. Nach heutigen Standards ist es wahrscheinlich an manchen Stellen nicht ganz so spaßig. Wir ändern das Spiel jetzt aber nicht, sondern wir bauen einfach so eine Cheat-Engine ein.
Ja.
Aber halt gescheit reingebaut. Das finde ich auch irgendwie, also ich weiß nicht,
was ist. Ich mag das. Also ich finde das total cool. Das hat auch.
Das ist, glaube ich, wenn es fürs Spiel funktioniert. Also das würde ich jetzt nicht bei. Ich glaube, im Halo Remaster würde das nicht. Remake würde das nicht funktionieren, offensichtlich. Aber ich finde, wenn es ein Spiel ist, wo das auch reinpasst und auch irgendwie so jetzt nicht einen da rausreißt im Sinne von, hä? Da ist ja einfach nur eine Cheat-Engine drin, weil ich glaube, das kommt ganz stark auch auf das Spielprinzip an. Ich glaube, bei so einem JRPG passt das ganz gut rein und finde ich es auch voll cool zu sagen, hey, ganz ehrlich, wir müssen jetzt nicht übermäßig was im Spiel ändern, sondern wir können wirklich was sagen, hey, passt euch das so an, wie ihr es braucht.
Genau, und es geht ja vor allem da um, also das sind auch klar definierte Sachen, du kannst jetzt nicht eigene Cheats eingeben.
Ja, ja.
Und es sind vor allem halt Sachen, die ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Also es gibt Leute, die lieben es, stundenlang ein Monster zu besiegen und damit zu grinden und aufzuleveln. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich brauche das jetzt nicht, ich würde gerne einfach mein Spiel spielen. Ja, die machen sich halt den Cheat an, dass sie mehr XP generieren.
Ja,
und die Gegner one-shotten. Oder auch Autokampf.
Ja.
Auch so eine Sache, die man sich anmachen kann. Es sind einfach Sachen, die kann man sich anmachen, um das Spiel ein bisschen angenehmer zu gestalten. Man kann es aber auch einfach auslassen. Und das finde ich tatsächlich super cool.
Nee, ich finde auch, also ich mag die Idee.
Ja,
das voll. Ist, wie gesagt, ich glaube, es kommt ganz stark aufs Spiel und Spielprinzip an, wann das funktioniert. Aber ich finde, wenn es klappt, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. So, du hast dann noch sehr viel mehr zu erzählen.
Ja, ich mache aber einen Schnelldurchlauf, um dann auf eine Sache klar zurückzukommen.
Ja.
Ich habe auch mir jetzt Persona 3 Reload für die Switch 2 geholt, beziehungsweise geschenkt bekommen. Dankeschön nochmal. Mhm. Das habe ich schon 9 Stunden, das ist das Remake, Remake von Persona 3. Habe ich schon die Collector's Edition für die PlayStation 5. Aber ich bin halt selten zu Hause und spiele auf dem großen Screen.
Großer Screen.
Und da habe ich jetzt mir gebraucht für 30 Euro eben das nochmal bekommen. Da werde ich jetzt reingehen. Mhm. Habe schon ein bisschen reingeguckt. Das ist fantastisch. Das sieht so toll aus. Macht so viel Spaß. Dann werde ich jetzt auch endlich die Quest angehen. Ich habe es vorher angefangen, weiterzuspielen, Silksong endlich zu beenden.
Ja.
Das liegt auch schon sehr lange rum, so halb.
Das ist korrekt. Das ist auch ein Ding in diesem Podcast.
Ja.
Das ist inzwischen ein Inhalt.
Und ein Inhalt, der sich jetzt schließt,
oh,
ist Cyberpunk.
Das stimmt.
Ich bin fertig.
Die Saga ist beendet.
Erstmal.
Okay. Spielst du auch nochmal, oder?
Ja, ich werde es safe nochmal spielen.
Okay.
Also, es ist ja darauf ausgelegt. Ich habe mir. Also, stopp. Struktur. Ich habe Cyberpunk endlich durchgespielt. Ich habe alle Nebenquests, also alle priorisierten Nebenquests gemacht, die ich machen konnte. Ich habe leider 1, 2 verkackt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt, dass mir das passiert ist. Schade. Alleine deswegen werde ich schon nochmal spielen.
Ja, ja.
Und habe halt geguckt, habe mich aufgelevelt und dann war ich so, okay, gut, ich bin jetzt bereit, das DLC erstmal zu Ende zu spielen. Also das war auch das erste Ending, das ich mir geholt habe.
Ja.
Und dann habe ich es mir zur Quest gesetzt, alle anderen Enden noch nachzuspielen. Und die habe ich jetzt alle durch, bis auf das Secret Ending.
Mhm.
Das habe ich leider nicht freigeschaltet.
Okay.
Da habe ich in der Quest einen falschen Dialog genutzt.
Aber da kommst du ja theoretisch nochmal. Also wenn du jetzt Isaacs wirst, irgendwann nochmal spielen.
Genau, dann,
ja. Wichtig noch ganz kurz dazu.
Ja.
Das Hauptspiel hat ja unfassbar viele Enden. Weil du jetzt gemeint hast,
es hat nicht so viele Enden. Es hat
aber schon eine große Enden. So rum. Also ich habe mitbekommen, ja, du hast recht viel diese verschiedenen, ja, Enden gespielt. Wie viele sind es?
Ich glaube, es sind 5.
Das sind schon erstmal einige.
Ja.
Also im Vergleich zu einem durchschnittlichen Spiel.
Ja, ja, das schon. Ich habe nur, wenn du sagst, unfassbar viele Enden, dann denke ich an Nier Automata mit 36 Enden.
Ja, ja. hat das DLC nur 1?
Das DLC hat,
oder sind das
technisch
auch
gesehen, 1, das sich auf die Story auswirkt.
Okay, also, ja, okay, ja, ja.
Du kannst das DLC auf 2 Weisen zu Ende spielen. Du kannst dich quasi am Ende entscheiden, welchem Charakter du unterstützt.
Mhm.
Und demnach, okay, schaltest du halt ein weiteres Ende für das Spiel frei oder nicht.
Okay, ah ja, gut. Also du hast ein DLC-Ende oder halt.
Ja. Oder die normalen
Spiele. Ein DLC-Ende, was kein. So, okay, ja,
genau. Was kein, das beendete Spielende ist.
Genau. Ja. Okay, nice.
Und da muss ich schon sagen, die Enden an sich sind ja nicht nur einfach, ja, okay, du spielst jetzt ein Finale durch, sondern das waren jeweils schon so 2,5 bis 3 Stunden, 4, 5 Quests hintereinander, ja, wo du halt dann nicht mehr rauskommst. Aber auch, es hat so viel Spaß gemacht, weil sie auch wirklich komplett unterschiedlich sind. Also auch von dem, was du während den Enden machen musst. Also es hat sich überhaupt nicht repetitiv angefühlt, weil die Enden darauf basieren, du bist quasi, du gehst auf eine letzte Mission,
mhm,
und dann wirst du vor die Wahl gestellt, welchen Charakter oder welchen Weg du gehen möchtest, beziehungsweise mit welchem Charakter du dich verbünden möchtest, um auf diese letzte Mission zu gehen.
Ja.
Und dementsprechend öffnen sich halt komplett unterschiedliche Szenarien und Questlines, weil es, ja, macht einen Unterschied, ob ich jetzt sag, okay, ich gehe da mit dem eigentlich Bösen rein, die mich dann in den eigenen Konzern reinschmuggeln.
Mhm.
Und das geht relativ simpel, weil ich gehe einfach mit der Chefin rein.
Ja.
Oder ich gehe in einer großen, ich habe einen riesigen Panzer Selbstmordmission mit Nomaden da rein. Oder irgendwie ganz anders. Und das heißt, so klar, so bestimmte Bullet Points sind ähnlich,
mhm,
aber das, was dann passiert und die 2 Stunden Spielzeit, die man dann nochmal hat, sind mit jedem Ende was komplett anderes.
Das ist schon ultra cool. Du musst jetzt ganz kurz einhaken, weil Cyberpunk uns jetzt schon nicht einhaken. Aber Cyberpunk hat uns ja doch schon sehr lange begleitet in diesem Podcast. Das ist ja jetzt doch ein Meilenstein. Dementsprechend jetzt hier, du hast es durchgespielt.
Ja.
Deine Experience mit Cyberpunk 2077 zusammengefasst in 3 Worten.
Boah.
In einem Satz bestehen aus 3 Worten. So. Ich will was.
Ich liebe es.
Gut. Fast. Sehr gut.
Nee, also tatsächlich. Ich glaube auch, also ich werde jetzt nicht nachträglich was an unserer Liste ändern, an unseren Top 20 Spielen.
Ja.
Es wird da drauf landen.
Okay.
Also wir werden irgendwann eine Honorable Mentions Ding machen vor den letzten Plätzen. Vor den ersten, besser gesagt.
Letzte Plätze.
Und da wird es drin sein, weil es ist wirklich, Es ist so ein fantastisches Spiel.
Das freut mich.
Und ich werde es auf jeden Fall noch mehrmals durchspielen, vor allem, weil man ja auch am Anfang den Hintergrund des Hauptcharakters bestimmen kann. Es gibt verschiedene Optionen, ob du sagst, du bist
blau oder es gibt einen grünen.
Genau. Nee, du bist Nomade oder du bist in der Stadt auf der Straße aufgewachsen oder als konzernerreicher Typ. Ja. Hat jetzt nicht so viel Einfluss auf das Spiel. Also so ein paar Dialogoptionen sind dann halt jeweils anders, was ganz cool ist. Aber die will ich auch schon nochmal spielen.
Ja, ja. Also ich habe es ja nicht wirklich gespielt selber, aber ich glaube zumindest so die Intro-Zeit des Spiels ändert sich ja schon dadurch.
Ja, ne? Die ist komplett anders.
Ja.
Ja.
Dann ist der eigentlich ganz cool.
Nee, ich bin ein Riesenfan. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Es ist toll.
Gut, heißt Empfehlung. Das Spiel ist echt lange draußen. Ich kann gar nicht sagen, ich habe es auch nicht gespielt.
Ich habe es auch auf der Switch 2 gespielt und es hat unfassbar gut funktioniert. Inzwischen ist das wirklich fantastisch spielbar.
Das freut mich.
Ja.
Sehr gut.
Und jetzt die große Frage.
Oh ja.
Mhm. Und zwar, wir hatten uns vorhin ein Thema überlegt.
Ja.
Das können wir auch gerne machen. Mhm. Aber jetzt haben wir gerade schon beide über Remasters und Remakes geredet.
Ja.
Und das bringt mich auf die Idee, dass wir auch mal darüber quatschen könnten. Wollen wir das heute machen oder wollen wir das wann anders machen?
Lass das doch einfach jetzt machen.
Ja.
Lass doch einfach jetzt über Remake, Remaster, Resynced,
Reimagined.
Campaign, Evolved, Reimagined sprechen.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, was mir jetzt erst auffällt, weil es gerade bei ein paar Sachen auf einmal war, oder ob das tatsächlich ein Ding ist, was sich jetzt entwickelt, dass du neue Versionen von alten Spielen nicht mehr einfach als Remake oder Remaster bezeichnest, sondern denen so einen Titel gibst, wie Resynced bei Assassin's Creed, weil das ja auch alles synchronisiert ist mit dem Animus, oder Campaign Evolved, Campaign Evolved bei Halo. Weil wenn ja, dann will ich irgendwann Minecraft die Stein Edition
Rebuild sehen.
Nein, das ist mir zu offensichtlich. Außerdem Minecraft 2.
Ich glaube, das hat so ein bisschen angefangen mit Final Fantasy VII Remake.
Wie heißt das?
Der erste Teil heißt Final Fantasy VII Remake. Der zweite Teil heißt Final Fantasy VII Rebirth.
Ah, okay,
und der jetzt kommende ist Revelations.
Wie oft machen die Final Fantasy VII neu?
Na, es ist ein bisschen Arsch. Also sie haben das eine Spiel genommen, das halt sehr groß ist, und jetzt auf drei Spiele aufgeteilt.
Ah, okay. Ja.
Aber auch ein bisschen weird, weil sie auch, also das ist ein Punkt, über den ich gleich mit dir reden will. Aber sie haben es neu gedacht, also sie haben die Story an gewissen Ecken umgeschrieben, gekürzt und geändert. Und jetzt ist es wohl, ich habe Rebirth noch nicht ganz durch, aber an dem Punkt, dass sie von den 4 Discs, die es gab, oder 3, im zweiten, also in den ersten beiden von 3 Spielen jetzt so vielleicht gerade die Hälfte haben.
Oh. Also 2 Discs oder?
Ja.
Obwohl
nicht mal ganz.
Ja.
Also sie haben wohl im zweiten Spiel echt nicht viel Storystrecke gemacht, sondern halt, das fällt mir schon auch auf, super viel mit: Hey, mach doch das. Hey, mach doch diese Quest. Hey, hier kannst du einen Chocobo fangen. Hey, hier kannst du einen Chocobo fangen.
Cool.
Beschäftigung gemacht.
Ja, halt anstatt Zeit füllen.
Story, ja.
Ja. Ich bin nur ganz kurz, ich fand gerade sehr schön, dass du gesagt hast, ja, also ich glaube, dieser Trend mit, man nennt so ein Remake nicht mehr Remake, das hat, glaube ich, angefangen mit Final Fantasy VII.
Ja.
Damals Final Fantasy VII Remaster.
Ja, mir ist auch in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist mir auch aufgefallen, dass das...
Das war dann irgendwie so ein ganz neues Ding. Entschuldigung, Remake, noch besser. Nee, aber das finde ich ein ganz wildes Konzept.
Ja.
Ich überlege gerade, was habe ich denn so für... Also ich bin ja grundsätzlich schon auch immer ein Fan von... Aber das sind keine, also ich spiele zum Beispiel gerade nicht so, aber an sich sehr gerne aktuell auf meiner Switch auch, weil es da halt gibt, sowohl Fallout 4 als auch Skyrim. Das sind ja beide keine Remakes, aber sind halt Spiele, die so lange immer wieder mitportiert wurden, dass sie jetzt halt immer noch als in Klammern aktuelles Spiel auf einer aktuellen Konsole drauf sind. Das finde ich. Wäre ich jetzt nicht großer Fan von diesen beiden Spielen und auch so ein bisschen nostalgisch, ach Mensch, toll, jetzt kann ich weitermachen, fände ich das ein bisschen weird. Ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen schwach.
Ja, Das voll, und es ist also schon nochmal ein bisschen was anderes, und es hat ja auch Last of Us und Last of Us Part 2 die große Krankheit von Portierungen und Remasters, die es in dem Fall ja wirklich nicht braucht.
Ja, ja.
Du kannst immer noch Last of Us Part 1, das, keine Ahnung, wann rauskam für die PS4, kannst du jetzt genauso spielen.
Es ist egal.
Und es ist 12-mal geremastert und geremaked worden.
Also ich verstehe es irgendwie, dass sie jetzt sagen, gut, Skyrim haben sie auf die Switch gebracht, da mussten sie ein bisschen was rumbasteln, okay. Ja. Aber ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Wo ich jetzt sehr gespannt bin, ich habe bisher nicht so viel Positives leider über den Port gelesen, was ich schade finde, weil das wäre so ein bisschen für mich auch die Möglichkeit gewesen, das mal wieder aktiv vielleicht mehr zu spielen, ist das Oblivion Remaster, was ja jetzt auch auf der Switch 2 ist und was leider auf der Switch 2 scheinbar nicht gut läuft. Also so performancemäßig echt nicht gut dabei ist. Was scheinbar davon ganz cool ist, ist, dass sie den Mausmodus von der Switch 2 mit reingebracht haben und dass du dieses Spiel dann quasi wie am PC wie damals spielen kannst.
Das ist cool.
Das will ich ein bisschen ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt hole oder warte, bis es gescheit irgendwo runtergesetzt ist. Weil ich hab's auf der... Das ist, glaube ich, so meine größere Remake-Remaster-Erfahrung in letzter Zeit. Das war ja damals, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, du bist ja, glaube ich, nicht so sehr in der Elder Scrolls-Ding drin. Oblivion, also Elder Scrolls 4, der Vorgänger von Skyrim, wurde letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, geremaked. Und das wurde nicht angekündigt.
Ah ja, doch, das habe ich
also mitbekommen. Bethesda war so, hey Leute, wir haben Oblivion Remake gemacht. Ist draußen. Viel Spaß.
Das war crazy.
Da ist es. Hey, da ist ein Spiel. Also klar, es gab davor natürlich schon immer so ein bisschen, da können was rauskommen. Offensichtlich immer. Leaks gibt's ja eh. Aber anhand von diesen Leaks war es halt irgendwie immer so ein Ding von, ja, also es könnte schon recht bald rauskommen. Oh ja, vielleicht sogar erstes Quartal vom Jahr. Und alle waren so, wow, das ist ja sogar echt bald. Und
hat
Bethesda gesagt, ja, das Spiel ist draußen. Viel Spaß. Hier, First Look at Oblivion Remake. Kauft's jetzt.
Das ist schon
da
crazy.
Ist es. Und ich hab's ein bisschen, ich habe ja das Original nicht gespielt. Aber was ich auch davor schon mitbekommen habe, ist, dass es halt an ganz vielen Stellen halt doch nochmal sehr viel freier und kreativer war als Skyrim. Und ich liebe Skyrim. Das muss ich, glaube ich, hier nicht mehr dazu sagen. Ich liebe Skyrim. Oblivion scheinbar an ganz vielen Stellen doch nochmal ein besseres Spiel, weil es zwar so technisch weird ist manchmal. Also es ist halt doch ein Bethesda-Spiel, wo die Technik dann irgendwie gerne mal hinten angestellt wird. Auf der anderen Seite eine unfassbar umfangreiche KI. Also nicht generative KI, wie man es inzwischen kennt, sondern so Spiele-KI.
Ja, ja.
Das ist ja trotzdem eine künstliche Intelligenz, die für die Zeit so unfassbar klug war, dass sie tatsächlich künstlich runterdämmen mussten, weil sie halt irgendwann an einem Punkt waren, wo wichtige Quest-Charaktere jetzt drei Dörfer weiter waren, weil sie da halt hinspaziert sind, um mit jemandem zu reden, weil es irgendeine Beziehung zwischen den beiden gibt oder weil, weiß nicht, sie ein Schwert kaufen wollten.
Crazy.
Und deswegen halt einfach irgendwo anders hingegangen sind und deswegen die Quest nicht weiterging, weil sie nicht an dem Punkt waren, wo sie sein müssen, dass die Quest weitergeht. Und deswegen musste Bethesda halt in Entwicklung sagen, okay, wir haben eine unfassbar fortschrittliche NPC-künstliche Intelligenz erschaffen, die Charaktere richtig gut umsetzt, aber wir müssen sie unterbauen, weil wir sind technisch nicht an einem Punkt, wo wir die sinnvoll einsetzen können.
Das ist wild.
Also tatsächlich ganz, ganz wild, wo sie dann auch zum Beispiel in Skyrim ist gefühlt jeder zweite Charakter unsterblich. Also du kannst sie dann zwar besiegen, aber das sorgt dann dafür, dass sie halt kurz am Boden liegen und sagen, und dann stehen sie wieder auf, weil sie halt für irgendeine Quest relevant sind. In Oblivion nicht. Der ist tot, gut, dann ist die Quest jetzt vorbei. Schade. Oh, du musst in 4 Stunden eine Quest beginnen. Ja, sorry, du hast vor 20 Stunden diesen Typen getötet. Hoppla. Oh, hier musst du jetzt hin, um eine Quest zu starten. Ja, der wurde leider von Banditen gerade spontan getötet. Das war's jetzt.
Aber das finde ich schon irgendwie cool.
Und das hat was. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie lustig. Das haben sie, glaube ich, jetzt im Remake ein bisschen eingedämmt.
Ja.
Nee, deswegen, also ich meine so, Oblivion ist vom Konzept her ein sehr viel freieres und cooleres Spiel als Skyrim, aber es war halt technisch unfassbar begrenzt, deswegen ich auch verstehe, dass sie in Skyrim an manchen Stellen gesagt haben, okay, wir müssen leider diese Freiheit rausnehmen, weil es sonst nicht geht. Aber vor allem hast du halt dann auch so Sachen wie, ja, du willst zaubern, klar kannst du in den Laden gehen und dir Zauberbücher kaufen für Feuerball und sowas, aber du kannst auch eigene Zauber erschaffen. Und wenn du dich da so ein bisschen durchglitscht, dann kannst du halt auch einen Zauber machen, der dich 5 Kilometer in die Luft teleportiert und dann, weiß nicht, deinen Gegner 5 Kilometer unter die Erde teleportiert und sprengt. Und das sind halt Sachen, die bringen gar nichts. Die sind dumm, die sind sinnlos, das ist Schwachsinn, aber es ist so lustig. Und
ja.
Deswegen will ich eigentlich mehr vom Oblivion Remake noch spielen. Und ich hatte die Hoffnung, dass es durch die Switch 2-Version, um den Kreis zu schließen, passieren wird. Aber wenn ich mir die aktuellen Reviews durchlese, dann wird das nicht sein. Tut mir leid.
Ich weiß nicht, vielleicht gehen sie da noch mal dran, weil bis jetzt ja eigentlich die Switch 2-Versionen alle eigentlich
ganz gut. Ja, auf der anderen Seite reden wir hier von Bethesda. Die sind nicht gut darin, Dinge gut funktionieren zu lassen.
Ja. Eine wichtige Frage. Ich habe da auch noch nicht wirklich meine Schiene gefunden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde.
Ja.
Aber was ja immer häufiger passiert, ist da die Idee von einem, ja, also Remake, aber von einem Reimagined, also
ja.
Dragon Quest 7 hat das, also heißt ja Dragon Quest 7 Reimagined.
Ja.
Und
auch da wieder ist das, nicht einfach nur remastered oder
Remake, so, sondern genau. Anderer Titel. Und das hat jetzt auch ein bisschen dazu geführt, dass so diese Art von Umdenkung stattfindet, weil bei Dragon Quest 7 haben sie ja bewusst gesagt, hey, das ist kein Remake, sondern wir denken die Geschichte neu und moderner.
Ah ja, okay, gut, ja.
Und heißt, wir kürzen, wir schreiben aktiv um und ändern Sachen, so wie es ja auch bei Final Fantasy 7 ist.
Ja.
Und da ist jetzt die Frage, ist das cool oder ist das nicht cool?
Ich finde, also meine Meinung dazu, ich habe jetzt noch nicht so viel, es ist ja auch recht neu und recht klein, ja. Das ist nicht, wo ich sage, oh, ich habe 15 Spiele von dieser Art gespielt. Aber ich finde trotzdem, wenn das jetzt nicht zu so einem Trend wird und jedes Spiel sowas kriegt, sondern wenn es wirklich ein Ding ist von, hey, dieses 20 Jahre alte Spiel funktioniert in diesem Konzept. Ich finde, es klappt, dieses 20 Jahre alte Spiel mal so neu zu denken.
Ja.
Dann finde ich das cool. Ich finde das mal cool.
Und dann ist die Frage, was, also wo zieht man die Grenze?
Keine Ahnung.
Also weil viele sagen jetzt auch, also ganz groß in der Diskussion ist jetzt auch das kommende Ocarina of Time Remake.
Ja.
Gibt viele, die sagen, ich würde mir da ein Reimagine draus wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass sie Sachen ändern, dass sie aktiv sich hinsetzen und sagen, wir schreiben diese Geschichte jetzt anders, wir schreiben sie neu, wir überlegen uns was anderes.
Mhm.
Weil Ocarina of Time, klar, ist ein älteres Spiel, aber kann ich so immer noch gut spielen.
Ja.
Ist jetzt kein aus der Zeit gefallenes Spiel. Und wenn ich einfach Ocarina of Time nochmal spielen will, dann spiele ich das alte.
Mhm.
Ich fände es cool, wenn ich was Neues bekomme. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sagen, ja, aber ich will halt genau das wie früher.
Jetzt halt in modern.
Nur jetzt in modern.
Ja.
Und ich checke irgendwie beides.
Ich muss sagen, ich glaube, also ich checke auch beides. Ich glaube, bei Ocarina of Time würde ich fast sagen, das Coolste, was sie machen könnten, ist, nichts zu verändern, aber mehr zu machen. Mhm. Also nicht Sachen, die man aus dem Originalspiel kennt, neu oder anders machen,
ja.
Aber halt sagen, hey, dazwischen passieren halt andere Dinge. Mhm. Und anhand von zum Beispiel Nebenquests erzählen wir mehr. Und also, dass man quasi da so ein bisschen, wie das jetzt auch also im kleineren Rahmen, aber ja auch Black Flag Recent gemacht hat,
ja.
Wo sie halt gesagt haben, hey, so die Main Story, da ändert sich gar nichts, das Gameplay ändert sich nicht viel, es kommen Sachen obendrauf und auch an Stories sind die Nebenquests halt ein bisschen ausgearbeitet und es gibt halt mehr Kategorien an Nebenquests, die es davor nicht gab, die jetzt sehr, also zum Beispiel so in Black Flag sind das jetzt zum Beispiel diese Officer-Quests, wo ja. Halt deine Offiziere noch eigene Story und eigenen Content dazu bringen. Und ich finde, das ist ein voll cooles Konzept.
Ja, dass ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel für.
So, die Hauptstory ist immer noch die gleiche Hauptstory. Jemand, der sagt, ja. Ich will die Hauptstory spielen, weil ich finde die gut und ich will die im Modernen, kann exakt das tun. Es ändert sich quasi nichts.
Ja.
So, abgesehen von so ein paar kleinen. Aber also so vom Konzept her ist es die gleiche Story.
Aber dann ist das ja eher Prinzip alles so lassen wie vorher. Weil also ja. Von so Reimagined ist ja schon.
Komplett
da
neu.
Ändert sich
da
die Hauptstory.
Da ändert sich die Hauptstory. Ich weiß nicht, ob ich das. Also, ich fände es cool, wenn sich die Hauptstory erweitert.
Mhm.
Wenn zwischendrin noch ein paar mehr Sachen passieren. Wenn vielleicht Charaktere dazukommen, die davor vielleicht schon da waren, aber die davor halt einfach NPCs waren. Sowas fände ich super. Dass man sagt, hey, so wir erweitern die Welt einfach ein bisschen, indem wir mehr dazu nehmen.
Was auch die Spielzeit erhöht.
Ja.
Also, ich checke, dass man dann aber
ja,
sagt, okay, wenn ich jetzt hier Sachen dazu adde. Will ich nicht, dass mein Spiel sich unnötig in die Länge zieht, also muss ich auch irgendwo kürzen.
Ich würde sagen, wir kürzen den Bosskampf am Ende.
Ja.
Wir kürzen Intro und das Ende. Und zwischendrin dafür ganz viele Cutscenes und so versteckte Ladebildschirme.
Ah.
Mein optimales Ocarina of Time geht 4 Stunden lang.
Das ist alles Ladebildschirm.
Und 3 davon sind Ladebildschirme.
Mann.
Und 1 Stunde davon ist so, weiß nicht, so ein Minigame.
Nee, aber ich checke schon den Gedanken, dass man sagt, ja, das Spiel gibt's ja schon und ich
ja.
Bin auch, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel man von so gerade altem Zeug, also wenn wir jetzt wirklich von Dingen reden, von so über 20 Jahre alten Spielen oder
ja.
Sowas, wie viel davon und in der Geschichte findet man tatsächlich gut oder findet's halt gut, weil man's
ja.
Von früher kennt?
Ja.
Also ich sehe auch jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy 7 ist das ein ganz großes Ding, weil da sehr viel geändert wird.
Mhm.
Und auch sehr arg geändert wird. Es kann sein, das weiß man jetzt natürlich noch nicht, weil der dritte Teil noch nicht raus ist, dass sich der ganze Plotpoint und das große Finale komplett ändert.
Ja.
Und auch da sehe ich die Leute, die sagen, ich fand das früher besser. Ich finde die Geschichte jetzt Quatsch, weil früher war sie viel besser.
Ja.
Aber ich sehe auch Leute, die sagen, ich liebe die Geschichte von früher, aber ich finde es voll spannend, so eine andere,
ja,
so eine andere Perspektive, oder also nicht andere Perspektive, so eine andere Erzählung davon zu sehen, weil sie eigentlich dann, man hat eigentlich mehr von dem Spiel, wenn es neu gemacht wird.
Ja, ja, voll.
Also wenn auch die Geschichte neu gedacht wird.
Klar, es ist dann erstmal ein neues Spiel.
Ja.
So, also auch bei, so sehr ich gerade in Black Flag Resake drin bin, weil das Gameplay einfach sehr spaßig ist,
ja,
muss man halt trotzdem sagen, ich gucke auf den Missionstitel, ich weiß grob so prozentual, wo ich in der Story bin und ich weiß, wann ungefähr die wichtigsten Plotpoints passieren und was, ja, die wichtigsten Plotpoints sind. Das ist in dem Fall vollkommen okay, weil darauf habe ich mich eingelassen. Ich habe mir das Spiel trotzdem gerne geholt und es ist ja auch, also, ich finde, Black Flag ist jetzt ein Spiel, wo die Story jetzt nicht...
Die ist wirklich nicht so wichtig.
Also, das ist eine coole Story, ja, aber ich, ist mir egal.
Ja.
So, also nicht egal, aber ihr, also, ja, versteht, ja, was ich meine. Ich, das Gameplay ist fantastisch und das ist der Fokus merkbar auch von diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie sehr das bei... Also, ich glaube halt, Nintendo kann in diesem Moment gerade nur verlieren und ich glaube, sie sind ein bisschen sicherer, wenn sie das Spiel so lassen, wie es ist.
Ich glaube auch, dass das passiert.
Das wird passieren. Ja, ja, es wird passieren. Und ich glaube, das ist auch trotzdem die sicherere Variante.
Ja, voll.
Weil du damit halt, also, so sehr ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, die haben die Story geändert, das ist ein neues Spiel quasi, das finde ich richtig cool. Gleichzeitig, wenn sie es nicht machen, sage ich trotzdem, oh, cooles Spiel.
Ja.
Und ich glaube, andersrum ist es halt ein Ding von entweder Leute, die sagen, oh mein Gott, sie haben die Story neu gemacht, das ist ja voll cool. Aber die das nicht mögen, sagen halt entweder, oh, das Spiel ist so, wie es war, cool, oder das Spiel ist anders, scheiße.
Ja.
Und ich glaube, da hast du einfach, musst du halt klug abwägen. Und ich glaube, da ist der sehr viel klügere Weg, den Nintendo gehen kann und wird, sind wir ehrlich, müssen wir jetzt gar
nicht diskutieren. Ocarina of Time hat jetzt auch nicht die krasseste Story, muss man auch dazu
sagen. Nein. Und das ist auch okay.
Da haben sie halt bei Dragon Quest sehr gut gemacht, weil sie es im Endeffekt für mich, als jemand, der das alte Spiel nicht gespielt hat, sehr sinnvoll gekürzt und modernisiert angefühlt hat. Also wenn ich überlege, sie haben wirklich hunderte Spielstunden rausgekürzt.
Ja.
Also je nachdem, wie man spielt natürlich.
Ja, ja.
Wo natürlich dann Leute sagen, ja, aber das ist wichtige Story, das gibt hier und hier nochmal mehr Hintergrund. Ja, wenn ich das will, dann kann ich das Original spielen.
Ja. Wobei ich da sagen muss, kann man das Original gerade spielen?
Ja, ja, es hat auch ein 3DS-Remake bekommen.
Aber dafür brauchst du ein 3DS.
Ja.
So. Wind Waker kannst du jetzt einfach wirklich, also bei Wind Waker zum Beispiel kann man sagen, ich kann das gerade spielen, weil das ist auf dem Nintendo Switch, ja, im Online-Port, das kannst du einfach haben. Hat das Ocarina, ich glaube Ocarina of Time hat das nicht, oder?
Doch, doch, Ocarina of Time ist in der N64 Switch Collection.
Okay, ja gut, dann nehme ich, dann passt. Dann, also ich finde, also hätten sie jetzt gesagt, gut, du kannst es gerade nicht anders auf kaufbarer Hardware spielen,
ja,
so, weil klar, es gibt's auf dem 3DS und es gibt den Port, aber du musst halt trotzdem da erstmal irgendwie dran kommen,
ja,
und auch an das Spiel erstmal irgendwie kommen, weil das ja doch alles inzwischen ein bisschen schwieriger wurde. Wenn es etwa N64 Emulationsgeschichte ist, dann gut, dann ist das ein spielbares Spiel, dann dürfen sie sich gerne verkünsteln, finde ich, beim Remake.
Ja, ich find's trotzdem, ich weiß nicht, ich kann mich, glaube ich, noch nicht entscheiden, ob ich es grundsätzlich gut oder schlecht finde, wenn das so ganz neu gemacht wird, wie es jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy VII war.
Ja.
Wo sie ja auch Gameplay und alles komplett umgeschrieben haben. Und weiß ich nicht, auch da ja wirklich viel Lückenfüller reingemacht haben. Also wirklich, ja, viele Spielzeitstrecke. Ich weiß noch, als ich es angefangen habe, ich habe es mir direkt zu Release gekauft. Und ich war begeistert, weil es war eine Open World, ich konnte rumlaufen, man konnte erkunden. Was gerade nach dem ersten Teil, der sehr in einer sehr abgefuckten, dystopischen Stadt ist und auf einmal hast du so eine weite Welt offen.
Ja.
Also das ist wirklich das Gefühl, die Back-to-Back zu spielen, ist insane. Und dich so eingesperrt fühlst und auf einmal ist da alles.
Ja.
Und dann habe ich so gemacht, okay, jetzt will ich hier alles sehen und ich will diese Quest machen. Und dann ist die erste Quest, die man so machen kann, dass man sich einen eigenen Chocobo fängt und dann fange ich mir den. Und dann bin ich so, oh cool, und hier kann ich jetzt so einen Battle-Simulator machen und halt das Gebiet erkunden. Und dann komme ich ins zweite Gebiet. Und ich muss exakt dieselben Quests nochmal machen.
Ja.
Mein Chocobo kann nicht einfach über diese Grenze laufen. Ich muss mir jetzt hier einen Berg-Chocobo holen mit der exakt selben Quest und genau die gleichen 7 Overworld-Quests, ja, für jedes Gebiet machen.
Das ist Schwachsinn.
Und also einerseits denke ich mir, ja, ich will hier erkunden, aber ich will doch nicht die ganze Zeit exakt das Gleiche machen.
Ja, und ich fände das ja auch ein bisschen okay, würde ich sagen, wenn sie es halt kreativ machen würden. Ja. Wenn sie halt jetzt nicht sagen würden, haha, du hast einen Chocobo gefangen, haha, wirst du einen Chocobo fangen, sondern dass halt irgendwie, wenn du da sagst, okay, gut, du brauchst jetzt einen Chocobo, dann ist hier jetzt halt eine Quest, wo du dann für den irgendwie so spezielles Equipment sammeln musst, ja, oder sowas, dass dann dein Chocobo auch über die Berge kann.
Ja.
Das wäre ja voll okay, wenn man sagt, okay, wir grenzen uns ein bisschen ein, aber machen zumindest, stecken die Quest dann zumindest in ein anderes Gewand
oder
quasi.
Das halt, also wie gesagt, vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann, ich bin noch nicht ganz fertig, aber dass auch da das halt immer das Gleiche ist. Also du kommst in das Gebiet und du gehst zu einer Chocobo-Farm und sie sagen, oh ja, nee, wir haben leider gerade keinen Chocobo, der ist uns weggelaufen. Den müsstest du leider einfangen.
Ja.
So, und ja, das hat Variationen, das ist nicht immer exakt das Gleiche, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Du gehst dahin, ja, da kam kein Chocobo für dich, den musst du irgendwo herbekommen. Ja. Dann hast du den.
Dann ist er halt wahrscheinlich mal im Dungeon und mal, ja, irgendwo. Und, ja, okay. Aber das ist ja auch wurscht.
Ja.
Und das ist ja auch egal.
Ja, man muss das nicht machen. Man kommt auch so gut durch die Welt. Aber ich will halt einen Chocobo haben.
Ja.
So, keine Ahnung.
Ja, ja.
Ich will auf Abruf einen Gefährten haben, der mich schneller voranbringt.
Und ich finde, also wenn sie schon einen dazu zwingen und sagen, wenn du einen Chocobo willst, musst du diese Chocobo-Quest machen.
Oder zu so einer Station gehen. Dann hast du halt keinen eigenen, den du überall rufen kannst.
Ja, dann finde ich, sollten sie trotzdem sich Mühe geben bei der Chocobo Quest. So.
Ja.
Also sie hätten das ja nicht machen müssen.
Ja. Und es ist nicht nur das. Also wie gesagt, es ist, jedes Gebiet hat die exakt selben so Fortschritt, Kartenfortschritt, ja, Quests, die man machen muss.
Das ist schade.
Und es ist einfach super repetitiv, weil du weißt, okay, dann habe ich hier diese Höhlen, die muss ich machen, damit ich die Esper für dieses Gebiet freischalte, dann muss ich da hin.
S-Bahn?
Ja. Esper.
Ach, die, dass ich die S-Bahn freischalte, da ist dann die S3, die fährt dann dahin. Schön.
Nee, also ich will nicht sagen, dass alles scheiße ist, aber es streckt sich schon und man merkt, dass es halt Strecker sind.
Ja, das verstehe ich. Ich möchte übrigens mal ganz kurz, ich habe dir zugehört, offensichtlich, aber ich habe auch ein bisschen recherchiert. Die Performance-Geschichten von Oblivion auf der Switch 2 sind scheinbar doch gar nicht so schlimm.
Ja.
Also es läuft scheinbar sogar besser, als man dachte. Immer noch nicht toll, weil es manchmal trotzdem die klassischen so Mini-Stotterer hat, aber die hat man bei der Xbox auch und am Computer auch. Die sind nämlich drinnen. Da kommt man gar nicht drum rum, denn ich habe ein bisschen gelesen. Oblivion Remastered läuft auf 2 Spiele-Engines gleichzeitig. Die haben nicht, also, kurze Erklärung, das ist ja an sich ein Videospiel-Podcast, aber falls jemand zuhört, der jetzt nicht 100% drin ist, eine Engine ist das, was quasi dem Spiel erklärt, wie es funktionieren soll. Also mit einer Engine berechnest du das Licht und berechnest Schwerkraft theoretisch und wie Objekte sich verhalten. Also es ist quasi so die Erklärung vom Spiel, die der Technik im Spiel erklärt, was sie jetzt tun soll. Und normalerweise hast du halt eine. Die kümmern sich dann darum, wie das Spiel ausschaut und wie es läuft und wie gesagt, ob jetzt irgendwas runterfällt oder nicht und wie zerstörbar irgendwas ist und solche Sachen. Ja, Elder Scrolls Oblivion Remastered hat 2 von denen gleichzeitig. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe schon ein bisschen, warum irgendwie das eine, die Unreal Engine, kümmert sich um die Optik und die andere kümmert sich um das Spiel. Also um die Physik und den Kampf und sowas und die KI von den Charakteren. Aber Leute, hä? Das ist so, als würde ich sagen, ja, ich verstehe nicht ganz, warum warum ich nicht in mein Büro reinkomme. Und es liegt daran, dass ich 7 Türen gleichzeitig für mein Büro habe und die eine Tür kümmert sich darum, dass ich sie aufsperren kann und die andere Tür kümmert sich darum, dass ich sie zusperren kann.
Aber das heißt ja grundsätzlich, läuft's okay.
Es läuft schon mal ganz in Ordnung.
Also weil das ist auch ehrlich gesagt, ich weiß, das ist jetzt, also richtige Gamer würden das niemals sagen, aber meine Erfahrung bisher mit Switch 2 Ports ist, die funktionieren alle ganz gut, aber Leute sind halt,
ja,
aber ich sieht nicht mehr so aus wie auf dem PC.
Entschuldigung, ich spiele Counter-Strike in einer Auflösung von 4 Pixeln, damit ich 7 Millionen FPS haben kann, Florim.
Und das geht auf der Switch 2, deswegen ist sie scheiße. Nee, also...
Ja, nee.
Ich habe jetzt viele Third-Party-Spiele auf meiner Switch 2 gespielt und kann sagen, manchmal sehen sie nicht so gut aus wie in einer 48.000K-Auflösung am Computer der PS5 Pro oder sonst irgendwas. Aber sie funktionieren alle und sie machen auch Spaß und sie sind für das, was sie sind, nämlich Spiele, die ihr mitnehmen könnt, fantastisch.
Ja. Ja.
So, deswegen, ich gucke mir inzwischen auch gar nicht mehr an, läuft das auf der Switch 2? Weil in der Regel ist die Antwort ja.
Ja, das ist eine gute Konsole. Kann man ganz einfach sagen, die Switch 2 ist eine funktionierende, solide Konsole, die auch inzwischen nicht mehr, also ich meine, es war ja auch schon bei der Switch 1 so ein Ding, dass man sagt, hey, eigentlich voll cool, naja, es läuft ja sogar alles mobile, man kann sie mitnehmen, man muss halt offensichtlich ein paar Abstriche machen, weil es ist ja eine Handheld-Konsole. Das hast du inzwischen nicht mehr so. Nee. Man muss nicht mehr sagen, oh, man muss ein paar Abstriche machen, Spiele laufen einfach auf der Konsole. Punkt.
Eben. Nee, abschließend.
Ja.
Weil ja auch viele, also weil da können wir noch unsere
Liste. Ich würde noch einen Platz der Liste hier mit rein.
Ich muss sagen, viele sind ja auch ein bisschen Remake, Remaster müde.
Mhm. Was ich auch verstehe.
Ich verstehe.
An manchen Stellen echt billig.
Ja.
Gleichzeitig bin ich aber auch jedes Mal Fan und kauf's mir. Ich weiß nicht, ich bin Teil vom Problem.
Ja, ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, ob du jetzt so einen Fall hast wie Last of Us, wo du wirklich 12 Remaster, Remake-Versionen hast. Oder es halt einfach um ein Spiel geht, das jetzt 20 Jahre alt ist, das in die Jahre gekommen ist.
Ja.
Und jetzt vielleicht auch, wie du vorher gesagt hast, mit den ganzen 3DS-Spielen, gar nicht mehr so leicht spielbar ist.
Ja.
Dann machst du halt einen Port, machst einen Remaster. Oder ein Remake, und dann fehlt das in der Regel auch ganz cool.
Ich wollte sagen,
weil auch wenn das jetzt nicht für mich ist, weil ich das Spiel vielleicht schon 500.000 Stunden lang auf der PS1 gespielt habe, dann eröffnet das halt das Spiel für ein neues Publikum und für mehr Leute, die das Spiel gut finden. Was ja auch für mich cool ist, weil wenn ich jetzt lauter neue Fans habe für ein Franchise, also für ein Spiel, sieht es ja auch gar nicht so schlecht für die Zukunft von diesem Franchise oder Spiel
aus.
Und das will ich ja dann auch wieder haben.
Exakt. Und ich bin ja auch, also keine Ahnung, deswegen verstehe ich auch einen Oblivion Remaster. Du kriegst Oblivion am Computer nicht mehr zum Laufen ohne 7000 Patches, die du dir irgendwo von sketchy Seiten aus dem Internet runterladen sollst. Weil es ist halt ein Spiel, was für Windows XP oder sowas programmiert wurde. Das ist halt bei Windows 11 nicht mehr da. Und auch die Konsolenversionen sind einfach veraltet oder sind teilweise tatsächlich auch mal nicht nach oben kompatibel. Mhm. Und bei Nintendo genauso. Keine Ahnung, bei der Xbox, wenn du ein Xbox 360-Spiel in deine Xbox Series X reintust, dann sagt es, oh, willst du den Xbox 360-Launcher starten? Und dann kannst du das Spiel spielen. Bei Nintendo halt nicht.
Ja.
Ein Wii-Spiel, was nicht in irgendeiner Weise jetzt modernisiert wird oder halt auf eine neue Konsole gebracht wird, kannst du ohne Wii nicht mehr spielen. Die Spiele sind weg. Deswegen, sowas verstehe ich, sowas finde ich cool, dass man sagt, hey, diese Spiele bleiben quasi einfach. Wenn es jetzt wirklich ein Ding ist von, hey, ihr habt dieses Spiel, wenn ihr uns nochmal 60 Euro gebt, habt ihr das Spiel nochmal, aber dieses Mal wird das Licht ein bisschen besser berechnet.
Oho.
Oho, ho, ho, ho. Und dann denke ich mir halt, ja, okay. So, schön. Freut mich, wenn ich das noch nicht gespielt habe, dann ist es cool, dass ich sagen kann, ich nehme die Version, die technisch ein bisschen angepasst ist. Aber ansonsten ist es wirklich nicht, weiß nicht. Ich glaube, Fazit ist, Remakes, Remasters können richtig cool sein.
Können auch arg unnötig
sein. Können auch richtig unnötig sein.
Aber auch dann denke ich mir, ja, mein Gott.
Ja, ja.
Also, klar, jetzt auch aktueller Fall von hier Rayman. Niemand braucht das. Und auch die Politik, die sie da drum führen von, ja, wenn ihr das jetzt nicht kauft, dann gibt's halt keinen Rayman mehr.
Ja,
auch ein bisschen Arsch. Aber mein Gott, sollen Leute halt Rayman Legends
so noch spielen. Ja, das ist okay. Gut, ich glaube, das war mal wieder ein ordentliches Gesprächsthema hier. Das sind wir schon länger nicht mehr.
Ja. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt immer, wenn Remakes rauskommen.
Ja, ich finde, es bringt mich oft, also, was es bei mir oft macht, ist, dass ich mir einfach denke, oh ja, stimmt, dieses Spiel gibt's ja, und dann spielt das Original mal wieder.
Ja.
Weil ich immer mal wieder Lust habe, reinzukommen.
Voll. So,
ich glaube, das ist ein großes Fazit zu deinem großen Thema. Florim, deine Top 12. Ich gehe schnell rein.
Ja, mein Platz 12 ist auch wieder ein Stellvertreter für die gesamte Reihe.
Mhm.
Devil May Cry 5.
Oh.
Ich liebe die Devil May Cry Spiele an sich.
Ja.
Hab damals als erstes eigenes Spiel das DMC Devil May Cry gespielt. Also der Versuch.
Hoppla. Mhm. Der Versuch, ein bisschen aufzustoßen.
Der Versuch eines Devil May Cry Reboots im westlichen Stil mit einem
Howdy.
Kurzen, schwarzhaarigen Dante, der so in einer modernen Welt lebt und Sachen macht, das so gefloppt ist. Also das Spiel macht vom Gameplay her Spaß, aber es ist wirklich Arsch. Mhm. Auch die Story und alles ist wirklich Arsch. Und Leute haben die Devil May Cry-Serie danach ziemlich abgeschrieben und sagen, okay, wenn das die Richtung ist, die wir gehen, dann nicht.
Ja, dann lieber einfach nicht.
Weil offensichtlich die Leute nicht verstehen, was wir cool finden, weil sie waren so, nee, also so lange weiße Haare, das ist schon ziemlich japanisch geprägt, das finden die im Westen einfach nicht cool.
Mhm.
Deswegen machen wir ihn jetzt so amerikanisch.
Ja.
Das Coole ist, die Kritik ist angekommen und dann kam Devil May Cry 5 und Dante sah wieder aus wie Dante.
Sehr gut.
Und es ging weiter in der Chronologie der Devil May Cry 1 bis 4 Teile.
Mhm.
Und es ist so.
Ja, es war tatsächlich so ein Ding von, hey, wir haben dieses Spiel rausgebracht, es kam nicht gut an, wir skippen es jetzt einfach.
Ja.
Oder?
Das ist jetzt einfach ein für sich stehendes Spiel.
Ja, das ist ja auch okay.
Ja. Und generell die Devil May Cry-Spiele waren für mich immer, wie sage ich, das, was für vielleicht andere ein Dark Souls oder ein Elden Ring ist.
Ja.
Weil auch das zum Teil, je nachdem, wie man sie spielt, super schwierige Spiele sind.
Ja.
Also die ja auch darauf basieren, dass du viele, viele lange Kombis auswendig lernst, komplizierte Gegner hast, starke Gegner hast, viele Schwierigkeitsgrade, das ist so das Hauptding, dass ja. du die Mission oder das Spiel sehr oft durchspielst, halt auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die Verschiedenes machen, also es ist nicht einfach nur die Gegner sind schwerer, sondern dann halt irgendwann der berühmte Dante Must Die,
oh.
wo du halt wirklich One-Hit tot bist.
Oh, ja. Yeah.
Und die Gegner nicht.
Ja.
Es gibt aber auch Everyone Must Die, wo alles One-Shot tot ist,
ja.
du und die Gegner.
Das fand ich bei, kurz Mini-Ding, ja. das fand ich bei, als hier die Star Wars Fallen Order und Star Wars Jedi Survivor rauskamen, wo es auch ganz oft so ein Ding war von am Anfang auch an der Kritik, hey Leute, ich habe ein Lichtschwert, ich sollte nicht so einen normalen Typen fünfmal mit meinem Lichtschwert hauen müssen, dass er umkippt. Und dann auch gesagt haben, gut, hier, wenn du das Spiel durch hast, kannst du am Ende einen Modus anschalten, alles stirbt mit einem Hit.
Ja.
Und das ist so spaßig,
ja,
das
ja.
ist so cool.
Und keine Ahnung, ich sag Dark Souls, Elden Ring, weil ich mit denen nie so wirklich, also ich habe Elden Ring einige Stunden gespielt, aber so nie den Spaß hatte, weil ich mir dachte, okay, ich kann jetzt hier 12-mal denselben Gegner machen, aber alles, was ich mache, ist ausweichen und einmal zuschlagen.
Ja.
Und Devil May Cry musst du halt nicht nur den Gegner auswendig können, sondern du musst auch wissen, was du machst. Und du kannst nämlich verdammt viel machen. Du hast eine Auswahl von, ich glaube, je nach Spiel, jetzt in dem Fall waren es, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Nahkampfwaffen
ja.
und genauso viele Fernkampfwaffen, die du ja nahtlos im Kampf wechseln kannst. Du kannst mit einem Knopf kannst du die Waffe wechseln und halt so dahin switchen, wo du willst und wirklich unendliche Kombos machen. Also
das
Kombo wird halt unterbrochen, wenn du den Gegner nicht mehr triffst oder selbst getroffen wirst. Und das macht so Spaß, weil du nicht den Gegner 12-mal machen musst und dir halt seinen Pattern auswendig lernen musst.
Ja.
Sondern du den Gegner 12-mal machen musst, seinen Pattern auswendig können musst und aber gleichzeitig auch deins und halt deine eigenen Kombis, deinen eigenen Spielstil,
ja.
während dir oben in der rechten oder linken, ich weiß nicht genau wo,
in einer
Ecke angezeigt wird von Spiel D bis SSS, super smoking stylish, wie du quasi gerade kämpfst. Und das gibt dir einen Kampfmultiplikator. Ach, du bist selbst super smoking stylish.
Oh, wow.
Also das Kampfmultiplikator-System, wo du halt dann auch mehr Schaden machst, je besser du kämpfst und je länger deine Kombos sind. Also Gameplay macht unfassbar viel Spaß. Die Geschichte macht Spaß. Die Charaktere, die sich über die Jahre aufgebaut haben, laufen mir super zusammen. Es ist, keine Ahnung, Dante als Charakter ist einfach unfassbar hilarious und toll und cool. Ich hatte so viel Spaß damit. Dann kam irgendwann auch das DLC, mit dem man Virgil, also den eigentlichen Gegenspieler, spielen konnte.
Oh,
und seine Perspektive der Geschichte.
Ja.
Was in Devil May Cry 5 im Vergleich zu den Teilen davor auch ganz anders war. Dass du nicht einfach nur Dantes Story gespielt hast, sondern dass die je nach Kapitel teilweise musst du die Mission auch dreimal spielen, nämlich in den drei verschiedenen Charakteren. Es gab das ist ein
V.
Dessen Gameplay hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er selbst gar nicht kämpft, sondern Schattenwesen beschwört, einen Panther, einen Raben und einen Giganten als Ult. Und die musstest du quasi, du musstest mit V rumlaufen und versuchen, dass sich die Gegner nicht treffen und gleichzeitig mit den anderen wie so marionettenartig kämpfen.
Oh, cool.
Dann hattest du Nero, der sich dadurch auszeichnet, dass er einen Dämonenarm hat. Und den kämpft mit Schwert und halt Dante mit seinem riesen Repertoire an Waffen. Das heißt, dass du nicht nur jede Quest aus drei verschiedenen Perspektiven, oder halt nicht immer drei, weil nicht immer alle am selben Ort sind logischerweise, aber fast erlebt hast, sondern halt auch drei komplett unterschiedliche Gameplay-Methoden hattest, was jedes Level und jede Quest so unfassbar abwechslungsreich gemacht hat, dass du wirklich ewig auch weiterspielen konntest.
Das ist cool.
Und du konntest ja auch immer aussuchen, ja, okay, gut, ich habe jetzt gerade nicht so Bock auf wie, ja, dann spiele ich halt die Nero-Quest jetzt weiter. Ja, und
das ist cool.
tolles Spiel, auch tolles Finale, auch hier ein Spiel, wo man direkt in der ersten Quest als Tutorial schon gegen den Endgegner kämpft.
Oh, sehr gut. Und dann halt nicht schafft.
Ja. Aber ihn schaffen könnte.
Oh.
Wenn man wirklich sehr, sehr lange und sehr geduldig ist,
ja.
dann hat er einen Lebensbalken, der bis auf null runtergeht und nicht irgendwann gecapped ist, wie es bei vielen Spielen
ist. Ich wollte gerade sagen, ganz oft ist ja einfach so ein Ding von... Du kämpfst und du merkst, okay, du kannst nicht wirklich gewinnen, aber wenn du versuchst zu gewinnen, dann kommt trotzdem irgendwann eine Cutscene, wo dann der Gegner sagt, aho, und dann bist du tot.
Da ist es nicht so. Du kannst ihn wirklich im ersten Kampf besiegen und dann rollen die Credits.
Okay, ich wollte sagen, dann ist das Spiel auch durch.
Das ist durch.
Ja, fantastisch.
Nee, und deswegen ganz, ganz toll. Macht super viel Spaß, auch dann eben nochmal diese ganz eigene Virgil-Story, der böse ist, der Bruder von Dante, das nochmal zu spielen, auch wieder mit eigenem Gameplay natürlich.
Ja, ja.
Super.
Fantastisch. Super.
Gibt's jetzt Fazit? Auch auf Switch 2.
Super. Ah, schön. Dann würde ich sagen, gehe ich rein in mal wieder ein sehr viel westlicheres Spiel. Ich habe gerade vorhin schon kurz drüber geredet. Es ist ein bisschen stellvertretend, aber auch irgendwie nicht. Und das werden jetzt garantiert einige Leute, die zuhören, hassen. Aber Statement Fallout 4. Und es wird Leute geben, die sagen, wenn mal Fallout New Vegas oder 3 ist 5 Millionen mal besser. Aber ich muss sagen, Fallout 4 ist für mich ein sehr viel besseres Spiel. Weil, also klar, klassische Bethesda-Probleme. So, die Story ist jetzt nicht groß anders, also an sich schon, aber so die Grundprämisse der Story in Fallout 4 ist, oh, mein Sohn ist verschwunden, ich muss ihn zurückholen. Die Grundprämisse in Fallout 3 ist, oh, mein Vater ist verschwunden, ich muss ihn zurückholen. So, das ist jetzt erstmal
ähnlich. Das ist der klassische Motivation durch fehlendes oder totes Familienmitglied.
Ja, in Fallout 4 kommt nochmal was obendrauf. Also, so die Story-Prämisse ist jetzt nicht so krass. Ich muss sagen, es ist ein Fallout-Spiel, es ist egal. Ich spiele Fallout für die Welt und wie sie aufgebaut ist und wie sie sich spielt und für die klassische Bethesda-Sandbox. Also, dass man auch da wieder irgendeinen Scheiß machen kann und das ist eine offene Welt und alles ist irgendwie so ein bisschen veränderbar und alles passiert gleichzeitig und du weißt nie genau, was gerade abgeht. Du kannst durch Boston durchlaufen, so durch die große Stadt quasi und hörst irgendwo eine Explosion und dann siehst du, ah gut, da hinten kämpfen gerade zwei verschiedene Fraktionen gegeneinander. Und du kannst dann vorbeilaufen und du kannst mitmachen und so. Aber auch da, obwohl die Story jetzt nicht so, es ist jetzt keine Story, die einen Preis gewinnen würde. Aber ich finde, sie ist spaßig und vor allem ist sie so aufgebaut, dass du auch da mindestens 4 große verschiedene Enden hast. Hm. Weil es gibt halt 4... Quack. Korrekt, es sind sehr große Enden. Es ist eher so Quark.
Quark.
Und du hast halt 4 verschiedene so große Fraktionen, denen du dich anschließen kannst. Und es gibt an sich schon einen Bösewicht, in Anführungszeichen. So ist das, es gibt das Institut, die versuchen mit Synths Stück für Stück Leute im Commonwealth, also die Fallout-Spiele spielen hier mal irgendwo in Amerika, das in dem Fall so an der Küste, so bei Boston. Und das Institut ist im alten MIT-Gebäude und erstellen halt perfekte Klone von Menschen und tauschen dann da Stück für Stück Menschen aus überall. Und das ist halt irgendwie so auch eine Story, die sich durchzieht. Auch wenn man sich gar nicht auf diese Story konzentriert, merkst du halt überall immer wieder, dass so ein bisschen die Paranoia da sind. Dass halt dann auch in irgendwelchen Städten teilweise Familienmitglieder untereinander sich auf offener Straße irgendwie bedrohen, weil sie halt sagen, ich weiß nicht, ob du mein Bruder bist oder ob du gestern Nacht ausgetauscht wurdest. Aber du kannst halt auch gleichzeitig das Spiel beenden und mit dem Institut zusammen sein. Und dich mit denen verbünden, weil die halt auch sagen, ja, Moment mal, klar tauschen wir Menschen aus, aber die Synths wissen nicht, dass sie Synths sind. Die sind für die, wir geben denen die exakt gleichen Erinnerungen von den Menschen. Das ist eine perfekte Kopie. Das ist den Synths selbst egal. So, die denken einfach, oh, ich bin ein Mensch, cool. Ja. Deswegen sind die Leute auch selbst sich nicht sicher, ob sie noch Menschen sind. Teilweise. Also so.
Das ist ja insane.
Aber gleichzeitig sagt das Institut halt, ja, aber die sind halt dafür, quasi, die können nicht so leicht krank werden, die vertragen die Strahlung besser, die können sich nicht mit irgendwas infizieren, sie funktionieren trotzdem wie Menschen. So, also es ist halt irgendwie alles so ein Ding von, du hast nicht diesen einen Bösewicht, den du am Ende im großen Bosskampf besiegst, sondern du kannst dir schon recht frei aussuchen und dann gibt's die Bruderschaft des Stahls, die so militärisch sind, die sagen, okay, wir töten einfach alle Synths. Dann gibt's aber auch eine andere Organisation, die sagt, ja, wir müssen schon das Institut aufhalten, weil was die machen, ist scheiße. Aber die Synths sind trotzdem für sich erstmal Lebewesen. Wir müssen denen schon helfen. Wir müssen gucken, dass das Institut die jetzt nicht einfach weiter kreiert und versklavt quasi, aber wir müssen denen trotzdem helfen. Und das ist quasi so ein Zusammenspiel, wo du dir in jeder Runde, wo du dieses Spiel durchspielst, ab einem Punkt sehr frei aussuchen kannst, in welche Richtung du gehst. Und du kannst dann auch sagen, okay, ich bin jetzt bei der Fraktion dabei und helfe trotzdem den anderen. Kann aber auch sagen, ich bin bei der dabei und kämpfe gegen die anderen. Und das ist so ein großer Mix an allem. Und das Ganze natürlich trotzdem unterstützt mit Classic Bethesda 5000 Outfits und Waffen und Charaktere. Und das ist das Wichtigste an Fallout 4 für mich, Base Building. Ja. Es gibt so 20, 30 Punkte auf der Karte verteilt, wo du dann so einen Workshop hast und dann kannst du hin und dann kannst du den ausbauen und kannst dir halt frei so Siedlungen zusammenbauen. Und das ist schön, dass das Spiel voll cool ist und dass die Story tatsächlich vergleichsweise spaßig gestaltet ist und dass das Gameplay toll ist. Ist mir egal, ich baue eine Siedlung. Und dann kannst du da auch Leute anlocken und dann kommen da so Leute aus dem Wasteland quasi rein und dann kannst du dich um die kümmern und kannst sagen, hey, du bist jetzt hier als Wache angestellt, ich gebe dir irgendwie eine gute Rüstung und du bist hier bei mir im Feld und du kümmerst dich darum, dass die Wasserversorgung steht und du bist, weiß nicht, Arzt und du bist Verkäufer für Klamotten und du kannst halt so deine Siedlung zusammenbauen. Das ist cool. Und das ist für mich auch ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist fantastisch. Ja. Weil die vor allem über einige DLCs, wo man auch sagen muss, teilweise fragwürdig, was als DLC klassifiziert ist, weil 15 Euro für so Sachen, die an der Story nichts ändern oder keine neue Story hinzufügen, aber nur so Workshop-Elemente halt für Leute, die dieses Base-Building nicht machen, richtig Schwachsinn ist, weil das für die nichts hinzufügt. Für mich auf der anderen Seite fantastisch, weil dann hast du halt plötzlich Förderbänder und irgendwie so Fabrikgegenstände und ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Spiel, das, wenn man sich auf die einzelnen Bestandteile von Fallout 4 konzentriert, sind die alle nicht mehr als mittelmäßig.
Aber zusammen?
Ja, es gibt bessere Base-Bilder. Es gibt bessere Stories. Es gibt besseres Gameplay. Aber alles in einem? Es gibt sehr viel bessere Grafik. Das Spiel ist an manchen Stellen echt nicht so schön. Aber alles in einem ist einfach ein in sich, ich glaube wichtig, spaßiges Spiel.
Ja.
Ich würde es nicht als viel mehr bezeichnen, aber es ist spaßig genug, dass ich sage, ich könnte jederzeit, wenn du jetzt sagst, hey, willst du eine Stunde Fallout spielen, dann würde ich jetzt eine Stunde Fallout spielen.
Ist das Teil 2 von mein Lieblingsspiel ist ziemlich mittelmäßig?
Mein Lieblingsspiel ist ziemlich spaßig.
Mein Platz Nummer 12 der allerbesten Spiele jemals.
Ich finde immer noch, es ist für mich eins der besten Spiele jemals. Ich habe so unfassbar viel Zeit in dieses Spiel gesteckt. Ich habe am Computer mit und das muss man auch sagen, ist ein Bethesda-Spiel. Jetzt vielleicht nicht auf der Switch 2, wo ich es gerade am ehesten spiele, aber auch auf Konsolen und vor allem am Computer. Du hast so unfassbar viele Mods. Du kannst alles aus diesem Spiel rausholen. Es ist absurd, was alles geht. Und deswegen sage ich trotzdem, es ist ein, weil, also wenige andere Spiele können sich so eine Modding-Community zusammenbauen.
Ja, das ist crazy.
Wo du sagst, ich könnte jetzt das Spiel spielen und dann sagen, okay, ich will das Spiel nochmal spielen und ich spiele ein grundverschiedenes Spiel. Ich lade mir ein paar Mods runter und es ist unvergleichlich. Und das geht halt nur mit einem Bethesda-Spiel, mit einer Bethesda-Engine. Und deswegen ist das Spiel an sich einfach nur cool. Aber so in dem, was es macht, ist es für mich ein würdiger Platz 12.
Cool.
Ja.
Ich schmelze.
Ich auch.
Ich spüre auch meine Ohren nicht mehr.
Ich auch nicht. Ich gucke auch auf die Uhr. Wir sind an einem guten Zeitpunkt, um hier aufzuhören.
Ja.
Gut. Danke, dass ihr dabei wart. Die Gamefabrik läuft jeden Donnerstagabend, auch immer letzten Donnerstagabend im Monat auf M405 im Radio. Da findet ihr uns zum einen in München auf DAB+ und sonst m945.de Webplayer. Genau, die Kamera ist gerade nur auf Florian, wenn ich, jetzt bin ich wieder da. Hallo, genau. Wir haben eine Radiosendung. Uns findet man auf m945.de mit unseren Artikeln. Tschüss.
Vor allem hört ihr uns das nächste Mal auf der Gamescom.
Oh, das ist korrekt. Wir hören uns auf der Gamescom. Tschüss.
Tschüss. Die Gamefabrik auf M94.5.